Gut, herzlich Super. willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pentacast. Und zwar wollen wir uns diesmal mit Request for Comments beschäftigen und das Thema ist sehr weitgehend, deshalb werden wir das wahrscheinlich dann auch weiterhin vertiefen. Und wir, das sind der Kurt und
der Astro, hallo.
Ja, hallo. So, Request for Comments hatten wir ja schon irgendwie längere Zeit mal angedacht, was dazu zu machen. Wofür braucht man denn dieses Request for Comments und wofür stehen die überhaupt? Also was ist die Idee hinter diesen Dingern? Warum sollte man darüber Bescheid wissen?
Das ist jeweils die Dokumentation, wie Dinge funktionieren im Internet. Und da gibt es schon echt einen Haufen, über 6000 mittlerweile.
Also quasi, wie das Internet aufgebaut ist, ist dort niedergeschrieben.
Naja, weniger die Struktur. Also anfangs gab es da schon so ein paar historische RFCs behandeln, wie das Netz aufgebaut ist, so mit den irgendwie 20 Hosts, die es da gab. Aber mittlerweile sind das natürlich ganz, ganz viele Verbindungen und ganz viele Netze, die halt auch mit privater Hand betrieben werden. Und da kaum große Dokumentation benötigen. Ist natürlich auch dynamisch, dieses Internet.
Ja, ja. Wir können ja mal ein bisschen auf die Historie der RFCs eingehen, also und wie so ein bisschen die Struktur hinter den RFCs ist, um dann später ein bisschen so drauf einzugehen, was alles
ja, drinsteht. Ja, das kommt halt alles aus diesem ARPANET-Projekt. Also das ist halt Internetgeschichte, wie wir sie schon oft in Pentacast und Pentaradio behandelt haben.
Ja, also ich hatte mal ein bisschen geguckt. Der erste RFC, der stammt hier vom Cocker, hat den
1969.
Geschrieben. Genau, 1969 und der hat IMS behandelt.
Host Software.
Genau. Vielleicht
kann man. IMP ist irgendwie. Wofür steht IMP? Message Processor, Internet Message Processor?
Das ist, Moment, Interface Message Processor. Genau, ein Paketvermittlungsknoten im ARPANET. Ja, und genau, was der genau beinhaltet, da können wir ja dann so am Ende der Sendung einfach nochmal drauf eingehen, um so ein bisschen den Hörern dann zu zeigen, wo es eventuell hingeht mit unserem Podcast.
Ach naja, also lustigerweise heißt IMP auch Kobold oder Schelm ja. Oder Wichtel, passend zur Vorweihnachtszeit. Aber diese Software, um die es da geht, das ist noch ein ganz, ganz alter IP-Vorläufer. Also es hat nicht wirklich was mit dem Internet heutzutage zu tun.
Ja, es wurde eben fürs ARPANET benutzt. Genau, wo findet man denn RFCs eigentlich so im Internet, wenn man jetzt da mal nachsucht? Ich meine, Wikipedia kann man zwar auch Request for Comments eingeben, aber da kommt man ja noch nicht zu den RFCs.
Google bringt einen da auch weiter, aber gesammelt sind die alle bei der Internet Engineering Task Force, IETF. Ja. Und die Website dazu heißt tools.ietf.org.
Ja, und wo werden die ganzen Einreichungen gesammelt?
Ja, auf diesem Tool-Server.
Okay, ich hatte nämlich dann noch den rfc-editor.org als URL rausgesucht. Genau, da kann man auch, RFCs werden da auch gesammelt, beziehungsweise
Oh wow, editiert. Sieht die Seite alt aus.
Ist das schön, oder? Ich mag das, die RFCs zu lesen. Die sind so schön Text und plain und keine bunte Grafik und so. Nur teilweise.
Ja, ja, und dieses RFC-Editor.org benutzt Tabellenlayout.
So von 90s. Oh nee, dann nehme ich das nicht mehr. Das ist ja blöd. Naja, um ein bisschen mal das Zeitrad zurückzudrehen, RFC-Editor, der Begriff hat natürlich auch irgendwie eine Historie, und zwar war früher der RFC-Editor, deshalb ist das ja auch ohne S, John Postel.
Ah, ja.
Der war
leider schon verstorben.
Ja, 1998, und der war lange Zeit für über 30 Jahre Herausgeber dieser RFCs. Genau. Und auch er hat so ein paar interessante RFCs gemacht, unter anderem ein RFC für die neuen Autoren, wie man RFCs am besten gestaltet. Und dann hat er auch noch ein RFC geschrieben, und zwar den 793 über das Robustheitsprinzip.
Kannst du das ist mal auch bekannt als Postel's Law.
Genau, kannst du das mal kurz zusammenfassen?
Ich habe das sogar im genauen Wortlaut hier irgendwo gerade noch gehabt. Be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others.
Genau, und das definiert hier irgendwie so einen Standard, an dem man sich im Web unbedingt halten sollte, wenn es um Kommunikation geht. Also sei sehr
Ganzen
streng,
Internet.
was du sendest, aber erwarte, dass andere nicht so streng sind mit sich und dir Fehler senden. Also Fehlertoleranz darf gegeben
Genau,
sein.
weil Fehler können halt einfach mal passieren, wenn man sowas irgendwie implementiert. Irgend so ein Protokoll, was halt da spezifiziert ist.
Ja, genau. So, andere wichtige RFCs sind dann zum Beispiel der 2468.
Naja, also wir können da gerne noch ein bisschen darauf eingehen.
Ja, gerne.
Angenommen, also wir müssen halt annehmen, dass jede Software irgendwie kleine Fehlerchen hat, weil Software sind komplexe Gebilde. Und wenn in diesen RFCs geht es halt um Netzwerkprotokolle. Also da sind Konventionen definiert, wie zwei Partys miteinander reden. Und wenn die jetzt beide nicht liberal, sondern konservativ sind in dem, was sie annehmen von dem jeweils anderen, kommt es dazu, dass sie nicht miteinander reden können. Und genau dann ist halt der Sinn von einem Netzwerk zunichte gemacht.
Ja. Und gibt es da irgendwie so Beispiele, wo das mal passiert ist? Also ich meine, meistens ist es ja so, dass irgendwie solche Regeln meistens erst nachdem irgendetwas passiert ist, aufgestellt werden.
Also historisch kenne ich da keine, aber ich habe ja ganz viel mich mit Jabber, dem Instant Messaging Protokoll, beschäftigt. Und das verletzt so ein bisschen dieses Law, dieses Gesetz.
Okay, inwiefern?
Ja, zum Beispiel muss alles, was man von der Gegenseite annimmt, muss valides XML sein, muss valides Unicode oder der jeweils spezifizierte Zeichensatz sein. Wenn das nicht der Fall ist, wird die Verbindung einfach zugemacht mit einem Fehler. Und deshalb gibt es bei Jabber so oft ja irgendwie Remote Server Not Found oder sowas. Also einfach Verbindungsprobleme zwischen Servern.
Naja, auf der anderen Seite könnte man ja jetzt irgendwie argumentieren, na gut, ist doch wichtig, dass sich irgendwie Leute auf einheitliche Sachen einigen, weil dann kann man Fehler und Bugs und so weiter besser ausschließen. Also dann kann man nicht irgendjemand
Total, total.
Schrott
Also
senden, der nicht integrieren muss.
das Gegenbeispiel dazu ist das Web. Das Web benutzt halt HTML. Und das war eigentlich schon von Anfang an so gedacht, dass man das irgendwie zusammenklickt. Also schon der erste Webbrowser, der hat einen Editor drin. Aber die Leute haben trotzdem halt ihr HTML per Hand geschrieben, was ja auch viel Spaß macht. Und haben da natürlich immer Fehler eingebaut. Und deshalb mussten die Webbrowser sehr fehlertolerant sein.
Ich meine, ein ganz einfaches Beispiel dafür, also es gibt ja verschiedene HTML-Drafts und zum Beispiel der eine sagt eben, okay, dieser Tag für einen Zeilenumbruch, das ist ja spitze Klammer BR, spitze Klammer zu. Und der kann eben, wird eben manchmal spitze Klammer BR, und dann Leerzeichen, dann der Slash, also dieses typische Schließenzeichen und dann wieder spitze Klammer zu und
Ja,
so.
das ist so der HTML-XML-Unterschied.
Genau. Aber ich meine, sowas muss ja jeder Webbrowser interpretieren können. Und wenn er jetzt eben sagt, okay, ich erwarte aus dem Web nur irgendwie eine bestimmte Version, dann
Genau.
würde da ja schon
Und
Fehler kommen. Und man könnte.
Webbrowser sind da historisch gesehen halt extrem tolerant, was das betrifft. Und wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass man HTML-Code irgendwo einschleusen möchte, wo das eigentlich nicht vorgesehen ist, dann gelingt einem das manchmal trotzdem, das ist dann dieses Cross-Site-Scripting, obwohl vielleicht also auf der Serverseite irgendwelche Filter das verhindern sollten. Aber die Filter greifen halt nicht immer, weil ja bestimmte Ausdrücke werden halt trotzdem von Webbrowsern interpretiert, obwohl sie es nicht sollten. Also, wer sich das mal zu Gemüte führen möchte, dem sei das Cross-Site-Scripting-Cheat-Sheet ans Herz gelegt.
Okay, ich schreibe es mal auf für die Shownotes. Cross-Site-Scripting-Cheat-Sheet. Super. So. Gut. Machen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Und zwar, wir waren ja bei den RFCs und diese sind ja in verschiedenen Kategorien aufgeteilt und werden und sind auch oft ein Standard.
Die haben Kategorien.
Ja. Genau, und zwar sind die Kategorien nämlich informational, Experimental, Proposed Standard, Draft Standard, Standard und Historic. Ah. Und je nachdem, also Informational sind eben zum Beispiel nur reine Informationen hier, guckt euch das einfach mal an. Experimentell, ja, spricht ja eigentlich alles auch schon für sich selbst. Ich glaube, ich muss da jetzt nicht die Worte ins Deutsche
einfach nur übersetzen. Naja, das mit dem Experimentell ist schon, so wie ich das kenne, so meistens schon so als, ja, könnte gern mal versuchen zu implementieren und dann auch schon mal so einsetzen.
Ja, genau.
Also Und das sagt ja auch schon der Name RFC, das sind halt Request for Comments, aber eigentlich haben die sich total zu den Internetstandards gemausert.
Genau. Und was eben Standard ist und wie weit es Standard ist, das ist eben durch diese Kategorien gemacht, also experimentell, wie du schon sagst, das ist so experimentieren, implementiert mal, schaut mal, ob es geht. Proposed Standard, das schlägt es dann, ist dann so der Vorschlag für den letztendlichen Standard. Draft Standard, das wird dann eben in diesen Kommissionen ja bearbeitet und es gibt mindestens zwei unabhängige Implementierungen davon. Also das ist schon, ich sag mal, ein bisschen weiter getestet. Und dann der Standard ist eben der offizielle Internetstandard.
Und diese Kommission, die du gerade erwähnt hast, die nennt man Working Groups.
Genau, von der IETF.
Genau. Wer das auch so mit den Working Groups macht, das ist das World Wide Web Konsortium.
Genau.
Also das Web entwickelt G13. Sich halt so ein bisschen, genau, entwickelt sich so ein bisschen parallel zum Internet. Was auch ganz cool ist. Die, die achten halt nochmal besonders drauf, dass alles patentfrei ist und holen auch immer ganz, ganz viele Hersteller mit ins Boot. Also das sieht man wirklich anschaulich bei der Berichterstattung rund um HTML5.
Ja, da jetzt nochmal ganz kurz ein Einschub, Web versus Internet. Also Internet bezieht sich mehr auf die Transportsachen und irgendwie auf die ganzen Services und das Web mehr so auf Webseiten. Ja, das Web
ist halt eine Anwendung vom Internet.
Okay. Ja, okay. Weil das wird ja heutzutage vom Laien oft alles einfach schön zusammengehauen und vermischt und das Web ist das Internet und vice versa und ja.
Genau.
Okay, also das Web als Anwendung vom Internet und die Bedeutung der RFCs hatten wir jetzt auch schon. Genau, da gibt es neben den RFCs aber ja noch andere Dokumenttypen, die auf das RFC aufbauen, aber ein bisschen andere Bedeutungen oft haben, also die sogenannten Subseries.
Oh, aha.
Ja.
Was ist das?
Das sind zum Beispiel die Best Current Practices oder die For Your Information. Das sind also quasi nochmal so Unterkategorien von RFCs. Und zum Beispiel gibt es auch den Internetstandard, was gleichzeitig der RFC ist, aber ein RFC kann auch For Your Information sein als Unterkategorie oder Best Current Practice. Genau.
Status haben die RFCs auch selbst.
Genau.
Best Current Practice.
Genau, das ist dann so eine Untergruppe. Aber wenn das eben drinne steht, weiß man, okay, das ist kein Standard, da gibt's noch keinen Standard und man kann sich dran halten, ist es einmal definiert worden, aber genau, wenn es dann Internetstandard wird, dann steht das dann nochmal extra drinne und da weiß man, darauf kann man sich berufen. Dann ist natürlich die Frage, was passiert denn jetzt zum Beispiel, wenn ich so einen RFC habe, der hat irgendwie Best Current Practice erstmal und wird dann nachher zum Standard. Wie wird das denn vereinheitlicht? Wird das überhaupt vereinheitlicht oder?
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die ihren Status wirklich nochmal ändern. Denn so ein RFC durchgeht vorher so eine Draft-Phase. Also wo es ein Entwurf ist und da wird dann noch viel darin rumgedoktet.
Ja.
Konkret kenne ich.
Ja? Genau. Erzähl weiter.
Ja, konkret kenne ich das beispielsweise von den XMPP-RFCs. Die wurden irgendwann in der 3000er-Reihe rausgegeben und über die Jahre wurden die nochmal überarbeitet, viele Fehler rausgemacht. Und da sind die immer in so Drafts erschienen. Und jetzt sind sie halt, also jetzt sind die Drafts fertiggestellt und die XMPP-RFCs sind jetzt in der 6000er-Reihe drin. Bei WebSockets genauso, da gab es ganz, ganz viele Drafts mit ganz, ganz vielen komplett inkompatiblen Umstellungen.
Ja, Ja, wichtig ist eben, wo dann eben auch dieses Konsortium für sorgt und weshalb es auch so einen RFC-Editor geben muss. Die RFCs sind dann immer, die haben eine Nummer, behalten die, und wenn jemand quasi ein Update macht, dann erhöht sich diese Nummer einfach, beziehungsweise es wird die nächste fortlaufende Nummer genommen und das wird dann in den RFCs untereinander dann auch vermerkt. Und genau, und wenn irgendein RFC dann veraltet ist, dann steht das auch oben drüber und dann steht aber auch gleichzeitig oben drüber, was der neue Referenz, also was der neuere RFC ist, der dann eben nicht veraltet wird. Das heißt dann so obsolated.
Ja, also die Nummern haben nichts miteinander zu tun, sondern es sind einfach globale fortlaufende Nummern. Aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass zumindest dieser John Postel, der ja vor 13 Jahren mittlerweile gestorben ist, auch den Autoren so ein bisschen Wünsche freigestellt hat, bezüglich ihrer RFC-Nummer, wenn es gerade so ein bisschen in die Reihe gepasst hat.
Ja klar, ich meine, das ist bestimmt auch so, dass eben viele RFCs irgendwie so gleichzeitig, ich sag mal, bearbeitet werden und ehe sie als RFC veröffentlicht werden. Und da kann man natürlich dann irgendwie, okay, welche Reihenfolge verabschieden wir die jetzt? 1, 2, 3 oder 3, 2, 1 und so. Und da kann man bestimmt ein bisschen gucken. Aber es ist eben jetzt nicht möglich, dass ich mir zum Beispiel die 9999 oder so sichere.
Nein, das glaube ich nicht.
Außer ich schreibe so einen futuristischen RFC, ja, dass der erst irgendwie so genau zu dem Zeitpunkt rauskommt.
Guter Plan.
Genau, arbeiten wir alle dran. So, ich habe mal so ein paar RFCs zum Einstieg rausgeschrieben. Und zwar, jetzt suche ich gerade, weil ich natürlich, genau, das ist einmal der RFC 1462, also der ist über das Internet, was das Internet eigentlich ist. Das ist die Subkategorie For Your Interest, da sieht man schon mal schön, wie so diese Subkategorien benutzt werden. Dann zum Beispiel auch Netiquette-Guidelines, also wie verhält man sich vielleicht nett im Internet.
Ja, das ist sowas gibt es als RFC.
Genau, die 1855. Das ist der For Your Interest 28. Genau, und dann gibt's noch mal einen über das Internet. Und dann gibt's hier, habe ich noch einen Best Current Practice. Und zwar, das ist Keywords for Use in RFCs to Indicate Requirement Levels.
Der kommt noch. Und ich glaube, die trifft man sehr oft wieder, ja?